Ja, das Thema heute ist die Geschichte, die Jesus erzählt, dieses Bild vom Kamel und vom Nadelöhr. Eins vorweg, es gibt da so eine fromme Geschichte, wo es heißt, es gab da so ein ganz kleines Stadttor, das Nadelöhr hieß und wo dann die Kamele durchgerutscht sind, irgendwie auf Knien und so weiter. Die ist frei erfunden. Es hat nie ein so ein Stadttor gegeben. Wenn ihr mehr wissen wollt, erzähle ich es euch gern nachher. Sonst führt es jetzt zu weit. Aber gehen wir zum Bibeltext. Markus Kapitel 10, die Verse 23 bis 27. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, in das Reich Gottes zu kommen? Darüber waren sie sehr erstaunt. Aber Jesus wiederholte: Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Es gibt eine Vorgeschichte dazu, die ihr vielleicht auch kennt. Da geht es darum, dass ein sehr reicher Mann zu Jesus kommt und Jesus fragt, was er tun muss, um gerettet zu werden. Und er bestätigt, dass er einige ausgewählte Gebote, die in Jesus halt da so auftritt, die nicht alle ziehen, dass er die wirklich brav immer eingehalten hat, dass er sich immer dran gehalten hat. Und dass, als Jesus ihm sagt, dass das, was ihn davon abhält, gerettet zu werden, sein Reichtum ist, und dass er ihm gerne nachfolgen kann, wenn er zuerst seinen ganzen Reichtum an die Armen verschenkt, da geht der reiche Mann traurig weg. Das war ihm einfach zu viel, das hat er nicht geschafft. Seine Sicherheit, er hat sich so sehr über sein Geld, sein Vermögen definiert, das war ihm ein so wichtiger Halt, dass es ihm nicht möglich war, das aufzugeben. Er hat es einfach nicht geschafft. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Ich würde mir wünschen, dass er dann später, als der Heilige Geist gekommen ist, doch noch zu Jesus gefunden hat, aber das wissen wir nicht. Ja? Das steht nirgends. Ich wünsche mir es halt. Sagen wir es halt so uns. Diese Botschaft ist schon hart und deswegen, die Jünger sind nicht wegen nichts bestürzt. Die Jünger waren deswegen bestürzt, so bestürzt, weil ich gesagt habe, wenn das so schwierig ist, dann ist es ja auch möglich, dass das irgendwer schafft. Das geht ja dann nicht. Materieller Reichtum kann eben, wie gesagt, eine unüberwindliche Barriere bilden, der uns davon abhält, uns ganz von Jesus abhängig zu machen. Wir können uns dann nicht mehr davon lösen. Und das dritte, hat mich in der Vorbereitung besonders schmerzhaft getroffen, weil ich weiß, wir leben, wenn man es weltweit sieht. Ja? Und das ist mir immer wichtig. Es gibt ja nicht nur Europa, es gibt ja nicht nur Österreich, es gibt die ganze Welt. Eine riesengroße Welt rundherum. Und wenn man diese riesengroße Welt rundherum mit einbezieht, sind wir unfassbar reich. Selbst, wir waren in Peru. Peru ist jetzt kein armes Land in Südamerika. Aber wie wir leben, ist Wahnsinn. Ja? Dort leben die Superreichen so wie wir. Ja. Und das ist toll, weil es uns ein sehr angenehmes und sicheres Leben ermöglicht. Das ist ja schön, das dürfen wir auch genießen. Das will der Gott auch, dass wir das genießen. Ja. Aber es kann auch Hindernisse aufbauen. Ja. Jesus äußert sich auch an anderen Stellen kritisch zum Reichtum. In der Bergpredigt sagte, wir können nicht gleichzeitig fürs Geld und für Gott leben. Es geht nicht. Entweder oder. Wir können uns nicht materiellen Dingen und Gott gleichzeitig ganz hingeben. Ganz hingeben können wir uns nur einer Sache. Und da ist es wirklich ein Entweder-Oder. Beides ist einfach nicht möglich. Ja. Der Paulus geht sogar so weit, dass er Habgier als Götzendienst bezeichnet. Und viele Christen, und ich gehöre dazu, glauben, Jesus bezeichnet das Geld in dieser Aussage so wie eine Person. Und ich glaube, dass er das deswegen macht, weil er hinter dem Geld und dahinter dieser ungesunden Liebe zum Geld tatsächlich eine böse spirituelle Macht sieht, die uns binden will, die uns fesseln will, uns niederdrücken will und von der er uns am Kreuz eigentlich freigekauft hat. Ja? Wir müssen dem nicht mehr dienen, wir sind frei davon. Wir müssen uns nicht mehr um materielle Dinge drehen, wurscht, ob es das neue Leasingauto alle 3 Jahre ist oder neue Fernseher, was auch immer. Ihr habt da jeder eure eigenen Geschichten wahrscheinlich, so wie ich auch. Bei mir sind es die Fahrradsachen.
Bücher.
Ja? Ja. Genau. Und mich berührt immer wieder, ich muss dann immer wieder an das Bild denken, das Gott mir da zeigt hat, so in meiner, vor längerer Zeit in meiner Predigt, dieses Bild von der Bühne, erinnert es euch vielleicht, ja? Wo auf der Bühne, wer ist der Superstar auf der Bühne, der im Mittelpunkt steht und alles überstrahlt, ja? Und unser Leben kann und wird uns nur dann gelingen, wenn Gott der Superstar auf der Bühne ist. Ja. Und das Problem ist, materielle Dinge können sich ganz leicht auf diese Bühne aufdrängen und immer mehr in den Vordergrund drängen und Jesus immer mehr in den Hintergrund drängen. Und das ist dann nicht gut für uns. Dann fangen die Probleme an. Ich habe das extrem, ich meine, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, 70er und 80er Jahren groß, wir haben wirklich nicht viel Geld gehabt als Familie, ja. Und ich habe das unglaublich schräg gefunden, wie ich das erste Mal gehört habe, dass sich ein Teenager, gewünscht hat, dass zum Geburtstag jemand mit ihm shoppen geht. Ich habe mich früher gefreut, wenn ich ein Geschenk gekriegt habe, heute ist shoppen. Das ist so entspannend. Das ist so schön. Das ist so aufregend. Genau. Genau so ist es mir auch gegangen. Und genau das zeichnet, also Konsum ist für uns wirklich eine Ersatzreligion geworden. Und genau das zeichnet ja eine Ersatzreligion aus. Wir versprechen uns davon etwas, das uns entspannt, das uns erfüllt, dass uns einen Sinn gibt, wenn ich schöne Sachen mir kaufen kann, dass uns ein Ziel gibt. Unsere Ersatzreligionen sind halt nicht gut. Das Problem mit Ersatzreligionen ist, die sind so wie im Winnie Pooh der Winnie Pooh Geschichte die Karotte auf der Angel vor der Nase vom Esel. Da trampelt der Karotte ständig nach, da dam, bis er umfällt und er wird sie nie erreichen. Ja. Diese ganzen Ersatzreligionen glauben, behaupten, dass sie etwas geben können, was uns in Wirklichkeit nur Gott geben kann. Ja. Sie versprechen uns alles und spucken uns dann am Ende leer und ausgelaugt wieder aus. Und ich kenne das auch und vielleicht kennt ihr das auch, habt ihr das auch schon erlebt. Wenn man sich in irgendwelchen Geschichten verliert, die nicht gut für einen sind, die nicht Gott sind und sich dort das holt, was die Seele braucht und wenn man dann irgendwann merkt, das tut mir nicht gut. Es erfüllt mich nicht, es strengt mich an, es laugt mich aus und ich bin eigentlich müde davon. Das Spannende ist, dass in der Bibel nirgends gesagt wird, dass Reichtum an sich böse ist. Das stimmt nicht. Gott sagt nicht, dass Reichtum verwerflich ist. Reich zu sein oder schwer reich zu sein ist keine Sünde, unter Anführungszeichen. Ja. Es wäre super, wenn es noch viel mehr reiche Christen in Europa gibt, dann würden wir einiges mehr weiterbringen. Aber, wie gesagt, Reichtum ist mit Gefahren verbunden. Reichtum ist dann kein Problem, wenn wir uns der Verantwortung bewusst sind, die er mit sich bringt. In den Paulusbriefen schreibt Paulus nicht, dass da ist den Christen in Jerusalem eben schlecht gegangen, die haben Hunger gelitten oder waren jedenfalls in Not. Und dann haben andere Kirchen gesammelt und haben das Geld dann nach Jerusalem geschickt. Und so sagt Paulus, ihr habt den Überfluss deswegen, damit ihr anderen helfen könnt. Ja. Wir dürfen den Reichtum genießen, aber wir sollen uns der Verantwortung bewusst sein, die wir haben. Genau. Ist ein wichtiger Punkt noch in dem Zusammenhang. Der reiche Mann sagt zu Jesus, dass er alle Gebote, die Jesus ihm aufzählt, seit seiner Jugend genau eingehalten hat. Und das Problem ist aber dabei, das sind alles Gebote, die ein gut erzogener, gläubiger Jude seiner Zeit wahrscheinlich sicherlich eingehalten hat und das war kein Problem, äußerlich zumindest, ja. Nicht stehlen, niemanden töten, keinen Sex mit einer Frau, die nicht die eigene Ehefrau ist. Wo haben wir noch? Niemanden betrügen, die Eltern respektieren, ja. Und das sind alles Dinge, die man äußerlich einhalten kann. Das sieht ja keiner, wie ich, was ich mir denke dabei, wenn ich jemandem gegenüber freundliche Nasenlöcher mache. Ja. Das erste Gebot hat Jesus bewusst ausgelassen, weil dann wäre das Problem sofort sichtbar gewesen. Wie gesagt, du kannst nicht Gott mit ganzem Herzen, mit allem, was du hast, lieben, wenn du so an deinem Vermögen hängst. Das geht nicht. Und Jesus hat ihm nicht deswegen gesagt, er soll seinen ganzen Reichtum aufgeben. Jesus hat ihn voller Liebe angeschaut, wie er das zu diesem Mann gesagt hat. Und er hat ihn deswegen voller Liebe angeschaut, weil er sich gedacht hat, schau, ich wünsche mir so sehr, dass du das loslassen kannst, damit du innerlich, damit du wirklich frei werden kannst. Solange du an diesen Dingen festklebst, bist du nicht frei. Jesus will und hat uns zur Freiheit berufen. Und auch zur Freiheit von der Abhängigkeit von materiellen Dingen. Und dieser Punkt mit den Äußerlichkeiten, dass dieser junge Mann, der in seinem Inneren drinnen tief gebunden war, äußerlich zwar ein anständiger Mensch war, ja, keine Frage, ja, und sich sicher auch ehrlich bemüht hat, auch das bin ich überzeugt davon. Aber in seinem Inneren war er gebunden. Ja. Und diese Äußerlichkeiten, die haben das Innere nicht verändern können. Das hat mich schon ein bisschen auch angesprungen in Bezug auf unsere Situation, wo wir als Wiener Wien gerade stehen. Ja. Jesus geht es darum, unser Herz zu verändern. Das ist sein aller wichtiges Anliegen. Darum geht es ihm. In der Bergpredigt sagt Jesus in einige Regeln, sagt er, es geht nicht darum, dass du niemanden erschlägst. Die Probleme fangen ja schon dann an, wenn du auf jemanden wütend bist oder Hass auf jemanden hast. Weil da ist ja in deinem Herz schon was verrutscht. Ja? Dass du jemanden erschlägst, ist ja nur die extremste Form von dem Bösen in deinem Herz, was schon viel, viel länger da ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, siehst du, wir haben äußerlich jetzt seit vergangenem Herbst viel geändert. Wir haben alles umgekrempelt. Wir sitzen jetzt im Kreis ums Kreuz herum. Wir haben die Technik aufgehört. Anbetung schaut anders aus. Viel schlichter, viel einfacher und so weiter, ja. Und das war alles gut, ja. Das kann eine Hilfe sein, ja. Aber es ist nicht mehr als eine Hilfe, das ist nicht das Eigentliche. Dass wir die Gottesdienste umgestalten, ist nicht das Ziel, darum geht es nicht. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir uns davon erhofft haben, dass es uns hilft, unser Herz mehr für Jesus zu öffnen. Dass unser Herz sich abwendet ein bisschen von den Äußerlichkeiten, wie Kirche sein soll und wie wir uns Kirche vorstellen. Und dass wir mehr auf Jesus hinschauen. Ja. Und das ist auch für mich so, sehe auch ich mich herausfordern, ja, dass man denkt, ja, das ist ganze neue, andere äußerliche Form, das ist alles gut und schön. Aber wir werden die tiefe Veränderung, die wir uns wünschen, werden wir dann erleben, wenn Jesus mit unserem Herz was machen kann. Wenn wir das zulassen können. Dass er da drinnen was verändert. Sonst können wir wieder alles umstellen und machen, wie es war, weil dann bringt es uns nichts. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diese tiefe Veränderung von Jesus erleben. Aber das ist auch so diese Geschichte, Äußerlichkeiten alleine machen es nicht aus. Sie sind eine Hilfestellung, aber sie sind nicht das Eigentliche, um das uns geht. Es geht ums Herz und nicht um die Form. Und damit wir wieder ins Positive hineinkommen, weil darum geht es Gott, ja. Und wie du uns ja nicht den Du-Finger zeigen, das hat auch mit dem reichen jungen Mann nicht gemacht. Er hat gesagt, du bist du geldgierig, hängst du an deinem Geld, wirst du sehen. Das ist ja nicht seine Haltung, er hat ihn voller Liebe angeschaut. Und Warum bringt Jesus diesen Vergleich? Es ist wirklich von Gott, es ist aus menschlichem Ermessen so unmöglich, wie man ein ganz reales Kamel durch ein ganz reales Nadelöhr durchbringt. Ja? So unmöglich ist es, dass wir aus eigener Kraft uns irgendwie innerlich unser Herz verändern können. Ja? Weil wenn wäre das möglich, dann bräuchte man keine Gnade, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann würde man es ja selber schaffen. Und dieses Bild vom Kamel und vom Nadelöhr, da geht es eben nicht darum, wie in dieser frommen Legende, ja, wenn du alles ablegst und brav auf Knien da durchrutschst, dann geht das schon. Ja. Wenn du genug tust, dann kommt das. Ja. Wenn du leistest, dann kommst du dorthin. Du kannst es ja doch selber schaffen, wenn es nur dieses oder jenes tust. Ja. Jesus will uns mit dem Bild was ganz anderes sagen. Jesus will, wenn er ein reales Nadelöhr, ein reales Kamel hernimmt als Bild, dann sagt er, es geht nicht. Punkt. Du kannst dich auf den Kopf stellen, Wurzelbäume schlagen, 10 Kilometer auf den Knien rutschen, du kommst dort nicht hin. Ja. Aber Gott kann es. Bei Gott ist alles möglich. Das ist die Geschichte. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir den Fokus von uns selber wegrichten, weg von dem, was kann ich tun, damit ich die Kurven kriege, hin auf Gott. Hin auf Gott, hin zu ihm und mir selber eingestehen, ich schaffe es nicht, ich habe keine Chance, ich kann es aus mir selber heraus nicht. Ja. Was ist das Ziel? Gott hat ja was vor mit uns. Ich glaube, er will uns damit zeigen, indem er uns sagt, hört auf, selber zu probieren. Hört auf, aus eurer eigenen Kraft es zu probieren. Hört auf, euch abzustrudeln. Hört auf, euch an Äußerlichkeiten festzumachen. Ja. So gut die sind, ja, aber noch einmal, die lösen euer Problem nicht. Er will uns eine völlig neue Identität schenken. Das ist das Ziel von ihm. Er will uns ein völlig neues Leben und eine völlig neue Identität schenken. Er will uns eine Identität schenken, die nicht mehr von menschlichen Dingen getragen ist, sondern von dem, was er uns geschenkt schon hat, schon längst in Jesus Christus. Ja. Das ist der Punkt. Paulus schreibt darüber im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Ja. Gott hat uns mit dem reichen, mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt. Das ist das, wo Jesus uns hinbringen möchte, dass wir das leben können, dass das durch uns sichtbar wird, dass ich, wenn ich in die Arbeit gehe, das ausstrahle oder wenn ich zum Bilder gehe, oder ich weiß nicht was, ja. Oder wenn ich mit meinen Nachbarn rede. Dass darin sichtbar wird, dass Jesus mich mit geistlichen Segen reich beschenkt hat und dass das nach außen abstrahlt und dass dadurch die Menschen Jesus erleben können durch mich. Das ist das Ziel. Da möchte ich hin. Das wünsche ich mir wirklich. Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, aber ihr seid anders. Und damit meint er, wir sind nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sind nicht so wie die Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Und Priester, das sind die, das waren im Alten Bund die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und seit Jesus gibt es dieses Priestertum nicht mehr. Seit Jesus gibt es das, der Fachbegriff dazu ist das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Sprich, jeder Mensch, der Jesus kennt, der Jesus als seinen Herrn akzeptiert hat, ist berufen, Vermittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Den Menschen Gott zu erklären. Den Menschen zu zeigen, wer Gott ist. Die Menschen erleben zu lassen, wer Gott ist. Das ist unsere Berufung. Und wer unser König? Jesus ist unser König. Das sind seine Priester. Wir sind Gottes heiliges Volk. Ein heiliges Volk, etwas, was heilig ist, ist etwas, das rausgenommen ist. von wo. Ja? Wir sind rausgeholt aus dieser Welt. Es steht an einer anderen Bibelstelle, die ich weiß nicht, wo die ist. Wir sind aus dieser Welt herausgeholt und versetzt in das Reich von Jesus Christus. Ja? Die Welt da ist nicht mehr unsere Heimat, das ist nicht mehr unser Zuhause. Wir sind da Fremdlinge, Ausländer auf gewisse Weise. Ja? Wir gehören da nicht mehr dazu. Oder man kann es auch so sagen, wir sind nicht mehr Teil des Systems. Ja? Wenn du nicht mehr Teil des Systems sein willst, dann entscheide dich für Jesus, leg dein Leben Jesus in die Hand. Dann bist du nicht mehr Teil des Systems. Alles andere sind nur, da tauscht du nur. Pest gegen Cholera oder so. Oder mit dem Bettler stecken ist eine andere Redensart, eine altmodische. Die Jungen kennen das nicht mehr. Ja. Wir sind sein persönlich, ist Eigentum, wir gehören Gott. Ja. So und auf diese Weise seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ja. Das dürfen wir sein, das schenkt Gott uns. Dass ich, wenn ich zum Biller gehe, für die Kassiererin ein lebendiges Beispiel der Güte Gottes bin. Oder für irgendwen, der mich fragt, wo er das und das findet. Oder für meine Arbeitskollegen oder Nachbarn. Wo auch immer, wo ich hinkomme. Ja. Dort, wo ich gehe, lebe, stehe, arbeite, dort will mir Gott schenken, dass ich überall dort ein lebendiges Beispiel seiner Güte bin. Ja. Gott hat was vor mit jedem von uns. Wir sind nicht mehr kaputte, verlorene Menschen. Wir sind es nicht mehr. Fertig, ja. Und es gibt da auch noch gibt da so ein bisschen theologische Fachbegriffe, die fallen mir jetzt selber nicht ein. Es gibt die positionelle Heiligung und die prozessuale Heiligung. Kennt ihr euch aus? Also, was will Gott, was soll das heißen? Wenn wir uns für Jesus entscheiden, ja, dann sind wir aus dieser Welt herausgeholt. Dann sind wir da, ich sage es so, dann sind wir nicht mehr da, sondern da. Punkt. Ja, da oben Himmel, Reich Gottes, alles gut, nichts Böses, Gottes Wille und so weiter, da. Ja. Und nicht mehr da, kaputte Welt, zerbrochene Menschen, Krankheit, Tod, Naturkatastrophen und so weiter. Ja. Es gibt aber das mit der prozessualen Heiligung, das meint, wir sind gleichzeitig auf dem Weg. Ja. Einerseits im Geistlichen sind wir schon da oben. Ja. Aber da in dieser Welt sind wir auf dem Weg dorthin. Wir sind noch geprägt von unseren alten Mustern, von unseren Erfahrungen, von unseren inneren Verletzungen, die ja jeder von uns abgerichtet hat im Laufe seines Lebens. Und das macht uns Jesus Stück für Stück frei davon. Ja. Und das Spannende ist, es stimmt beides. Wir sind beides gleichzeitig, ja? Wir sind gleichzeitig schon da oben und gleichzeitig auf dem Weg da oben nach dahin. Ja? Und wenn wir tot sind und bei Jesus sind oder wenn Jesus vorher wiederkommt, dann findet beides zusammen. Ja? Dann sind wir diese neue Schöpfung. Dann ist das Alte komplett ausgelöscht, vergangen. Wir haben einen neuen Körper, alles gut. Kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen, kein Schmerz mehr. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir leben. Und wo es gut ist, wenn uns das einfach bewusst ist. Wenn wir sagen, okay, wir sind auf der einen Seite schon da oben geistlich und wir sind aber gleichzeitig noch auf dem Weg. Und es ist nicht entweder oder. Das ist so das typisch griechische Denken. Das kommt von Platon her. Dieses entweder oder, dual. Schwarz oder weiß. Körper oder Geist und so weiter. Dieses Denken in Gegensätzen. Ja. Das jüdische Denken ist da anders. Das denkt in... Es nennt sich Fachbegriff ist komplementäres Denken. Das heißt, die Dinge gehören zusammen. Die Dinge, die sich im gegensätzlichen Denken einander ausschließen, die ergänzen sich im komplementären Denken. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt, man kann es vielleicht mit ein anderes Bild davon, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja? Wir sind auf der einen Seite schon da oben, und wir sind aber noch auf dem Weg. Das Das schließt einander nicht aus, sondern das ergänzt sich gegenseitig. Ist es jetzt verständlicher? Ich weiß, es ist schwierig für uns, weil das unserem westlichen Denken total widerstrebt. Es fällt uns total schwer, so zu denken. Aber so ist es eigentlich gemeint in der Bibel. Die Bibel ist ja geprägt vom jüdischen Denken. Die denken einfach anders. Ist so. Wie man halt in verschiedenen Weltgegenden verschiedene Mentalitäten und Denkweisen hat. Ja. Und das ist gut, wenn uns das bewusst ist. Und dann müssen wir nicht leiden darunter, wenn man sagt, oh, ich bin noch immer nicht da und schon wieder bin ich, ist mir das passiert oder so. Ja. Wir sind am Weg. Jesus ist mit uns. Und damit möchte ich abschließen. Menschlich gesehen ist es unmöglich, ja. Aber für Gott nicht. Was ich machen kann, ist, dass ich eben Gott einlade. Dass ich sage, Jesus, komm, hilf mir. Und das hat wiederum viel mit dem Loslassen zu tun. Loslassen von, in dem Bibeltext, von Reichtümern. Es gibt auch andere Dinge. Kinder, Familie, Arbeit, keine Ahnung. Ja. An das wir unser Herz erhängen. Ja. Diese Dinge loslassen, diese falschen Sicherheiten loslassen. Die Dinge, die sich auf der Bühne da so in den Vordergrund geschoben haben, wieder ein bisschen, ja, wie sage ich das jetzt? Ja, Jesus bitten, dass er die auf die Seite schiebt wieder. Damit er das Schritt für Schritt in uns machen kann. Und in dem Zusammenhang möchte ich die Michaela noch bitten, weil ich glaube, das passt ganz gut her, was wir im Gebet heute, wir haben ja heute Vormittag wieder gebetet. So, das machen wir jetzt ungefähr so alle vier, fünf Wochen. Beten wir, fragen wir Gott, wie schaut es aus, wo stehen wir, was ist los, wie geht es weiter. Und da ist dir da, finde ich, was wirklich Wichtiges, hat dir Gott gezeigt und das passt, glaube ich, da sehr, sehr gut und ist, glaube ich, ein guter Abschluss, oder?
Zum Thema Loslassen.
Zum Thema Loslassen, ja.
Also einerseits hatte ich ein gedanklich ein Bild, wo ich Jesus über so einen Berg kommen habe, zu Jesus liegt frei, die Arme offen, geht auf uns zu. Und wir sind so irgendwie in einem Tal gesessen und wir sind eher so ein bisschen mit Mühsal beladen gewesen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Jesus möchte kommen und uns schon aus dieser Mühsal befreien. Ja. Und diese Mühsal ist für jeden unterschiedlich besetzt. Ja. Jeder hat was anderes, was er mitschleppt. Das war so ein Bild, das ich hatte in dieser Gebetszeit. Und ich habe aber in den letzten 14 Tagen ein Erlebnis gehabt, das mich selber ein Stück freier gemacht hat mit Jesus. Und das wollte ich dann auch noch erzählen, also wenn Helmut erzählt hat, gesagt, das passt eigentlich dazu, da ist es ums Loslassen gegangen und in meinem Fall um Loslassen von Erwartungen. Mhm. Und zwar bin ich immer noch, also immer wieder bei meiner Therapeutin, so monatlich einmal, schauen wir vorbei, und sie begleitet so einen Prozess bei mir und jetzt relativ nicht so viel los, aber es ist in letzter Zeit was aufgetaucht, dass ich etwas nachtrauen muss, ja, also muss, darf. Und zwar hat immer noch zu tun mit meiner Mutter. Meine Mutter war, bis ich 11 Jahre alt war, ja vorhanden und war auch eine gute Mutter, soweit sie es konnte. Sie konnte aber nicht so weit ich es gebraucht hätte. Also das zu verstehen, sie war einfach psychisch krank und ich habe einfach gespürt, dass eine Mauer, ja, zwischen uns war eine Mauer. Und es war nicht, weil sie mich nicht wollte, sie hat mich versorgt, sie hat auf mich geschaut, ich bin auch sehr an ihr gehangen. Aber ich kann jetzt im Nachhinein, viele Jahre später, kann ich rückblickend sagen, sie hat meine emotionalen Bedürfnisse nicht decken können. Und ich bin, wie ein Kind so ist, natürlich dann an ihr geklebt, weil ich es wollte, ja, und weil sie war die Hauptperson, wo ich das irgendwie überhaupt kriegen hätte können, oder ist ja auch legitim, ja. Und da hat mich erinnert an eine Situation mit ihr, wo ich, sie hat viel gearbeitet und sie hat in unserem Hausgarten gearbeitet, ja. Und diese Situation hat mindestens einmal real stattgefunden, weil ich mir so klar erinnert dran, aber es war wahrscheinlich öfter. Und ich war auch da herum im Garten, ja. Mich hat aber nicht der Garten interessiert, mich haben die Pflanzen nicht interessiert, nicht ernten von irgendwas, nicht mithelfen. Ich wollte einfach bei ihr sein, in ihrer Nähe und etwas haben von ihr. Ja? Und dieses Bild ist mir gekommen und da ist mir irgendwie klar geworden, das hat sich bei mir so eingeprägt. Das ist so eine Grundhaltung, die habe ich einfach mitgeschleppt, würde ich sagen, bis heute. Ja? Und dann haben wir gedacht, hey, es ist aber wirklich so, wenn ich in Gottes Gegenwart komme oft, ja, habe ich auch so das Gefühl, na, er ist da, aber er tut wahrscheinlich jetzt nichts für mich. Ja? Er hat ja, so, also jetzt mit dem Übertragen, er hat ja keine Zeit für mich. Ja? Und er sieht mich nicht oder er nimmt mich nicht wahr. Ja? Also ich habe genau das, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, real, automatisch auf Gott übertragen, aber intuitiv, ohne dass mir das bewusst war. Ja? Und er hat mir das eben gezeigt und ich habe irgendwie so im Gebet, das hat sich über Wochen angebahnt, im Gebet ist das zusammengekommen, dass ich dann draufgekommen bin, ich darf aus dieser Situation herausgehen, weil natürlich kann meine Mutter nicht, mir das nicht mehr geben. Ja? Aber innerlich war ich immer noch in dieser Erwartung, ich brauche das von ihr. Ja? Und Gott hat das so aufgebaut, dass ich gewusst habe, ich kann zu Jesus gehen unter dem Kreuz. Ja? Er ist mit seinem Kreuz, hat das alles getragen, was ich nicht gekriegt habe damals. Wirklich, das ist unter seinem Kreuz, er ist dafür gestorben, ja, weil ich diesen Mangel allein haben müssen, ja, für mich persönlich. Ja. Und es ist mir irgendwie so klar geworden, er unter dem Kreuz, dafür ist er gestorben. Und ich habe wirklich so im Gebet rausgehen können aus diesem Garten, wirklich sagen können, ich verabschiede mich von dieser Erwartung, ich verabschiede mich von meiner Mutter, ich lasse sie, überlasse sie Jesus, ich überlasse das, was ich nicht gekriegt habe, Jesus. Und ich gehe zu ihm und er ist die Fülle, er ist der Inbegriff von allem, was mir fehlen könnte oder gefehlt hat. Ja? Und ich kann zu ihm gehen. Und es war irgendwie, es war jetzt gar nicht so dramatisch, die ganze Geschichte, aber es war so bezeichnend, wo ich das Gefühl habe, es hat sich da was verändert. Ja? Ich habe jetzt eine große Wunderseite erlebt, aber es hat sich was verändert. Ich kann wirklich direkt zu Jesus kommen und ich habe das andere losgelassen. Und dieses Loslassen war für mich so wichtig. Weil ich glaube, dass ich bisher es nicht wirklich, also auch noch, also anteilhaft nicht loslassen hatte. Und deswegen ist es auch wieder mal zurückgekommen, dieses relativ negative Bild, ja. Also nicht so, und indem ich es loslassen habe, kann Jesus jetzt mich dieses falsche Bild korrigieren und ausfüllen. Und er ist die Fülle, er ist die Liebe, er ist alles, all jeder Mangel, den ich habe. Ja, das war mein Erlebnis. Ja.
Und mir hat es deswegen so berührt, weil man gedacht hat, es waren zwei Punkte waren für mich so wichtig da drinnen. Das eine war eben dieses Bild so, wollen wir wirklich, dass Jesus uns befreit?
Ja.
Wollen wir das wirklich, dass er uns unsere Sünden oder unsere Lieblingssünde oder was auch immer abnimmt? Ja? Wollen wir wirklich, dass er das wegnimmt von uns? Oder hängen wir da so dran, dass wir es nicht loslassen können? Und der andere Punkt von dem Bild, von dem Garten, was mich so berührt hat, war eben diese Geschichte, diese Entscheidung. Diese Entscheidung, okay, ich bleibe nicht an diesem Ort, wo es weh tut. Ich bleibe nicht dort in dieser schieren Situation, innerlich jetzt, emotional, sondern ich treffe einmal eine Entscheidung und sage, okay, ich will da raus. Ich will dort nicht mehr sein, ich verlasse diesen Ort, wo es weh tut, wo mir unschöne Dinge passiert sind. Und geh da raus und geh zu Jesus hin. Und damit möchte ich jetzt wirklich ins Gebet gehen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir uns jetzt so Zeit fürs Gebet nehmen. Dass der Heilige Geist jetzt noch wirken kann.
Also,
genau.
Ich möchte noch